ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Wir sprechen heute über ein Thema, das leider viele Menschen betrifft, das Thema Scheidung, mit der Rechtsanwältin Sandra Günther. Sie begleitet seit über 17 Jahren Menschen in Trennungs- und Scheidungssituationen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ich freue mich.
Frau Günther, indiskrete Frage vorab. Sind Sie selbst verheiratet oder haben Sie nach den Erfahrungen der letzten 17 Jahre gesagt, da lasse ich lieber die Finger davor?
Ich habe es noch nicht in den Ehehafen geschafft. Aber das ist okay. Es ist okay. Ich bin auf jeden Fall in einer Beziehung und ja, für mich ist das jetzt nicht so relevant.
Glauben Sie denn nach all den Trennungsgeschichten, die Sie begleitet haben, noch an die große Liebe?
Ja, absolut. Meine ganz große Liebe ist verstorben. Das ist ein hartes Thema, beim Motorradunfall ums Leben gekommen. Und ich glaube nach wie vor daran, ich bin ja auch in einer neuen Beziehung, dass die große Liebe existiert. Ich würde da auch diese Hoffnung niemals aufgeben.
Also das würden Sie auch allen Ihren Mandanten und Mandantinnen mit auf den Weg geben?
Natürlich, es gibt immer einen danach.
Jetzt sind Sie ja eine relativ prominente Familienrechtlerin, schreiben unter anderem für den Fokus, sind in diversen Fernsehformaten als Familienrechtlerin zu sehen, etwa auch im MoMA, im ARD, ZDF Morgenmagazin. Sie haben auch früh journalistisch gearbeitet, Ihr Studium damit finanziert. Wieso haben Sie nicht gesagt, ich mache was mit Medien, sondern haben beschlossen, ich studiere Jura und spezialisiere mich auf Straf- und Familienrecht?
Tatsächlich sind da meine Eltern dran schuld, die Bösen. Die haben immer gesagt, hey, studier Jura, du bist sprachlich begabt und mit Jura kannst du hinterher alles machen. Und am Ende ist es ja auch tatsächlich rund geworden, zum Glück.
Ja, also Sie können ja trotzdem noch was mit Medien machen.
Genau.
Was Sie mit uns Journalisten gemeinsam haben, Sie dürfen von Berufs wegen neugierig sein und Fragen stellen. Wie ehrlich sind denn die Menschen, die Ihnen gegenüber sitzen? Ich kann mir vorstellen, das eine oder andere ist so persönlich oder auch so peinlich, dass man es noch nicht mal seinem Anwalt erzählen will, oder?
Absolut, ja. Also ich muss die schon immer ein bisschen kitzeln. Es gibt die, die kommen und sagen, so und so ist es, ist mir auch nicht unangenehm. Und dann gibt es die anderen, die denken, sie haben versagt. Es ist ihnen unangenehm, auch wenn sie geschlagen werden zum Beispiel. Ne? Das ist auch ein sehr schambehaftetes Thema. Aber ich spreche ja mit den Menschen nicht nur einmal, sondern es ist ja eine Beziehung, in Anführungsstrichen, die sich dort entwickelt. Und mir ist es immer wichtig, auch eine Nähe zu den Mandanten zu bekommen und die zu verstehen. Und am Ende sind die eigentlich alle recht offen.
Jetzt haben Sie sicher schon viele unterschiedliche Trennungsgeschichten gehört. Was sind denn die häufigsten Trennungsgründe, die Ihre Mandanten Ihnen nennen oder Mandantinnen?
Meistens ist es so, dass man sich auseinandergelebt hat. Die Frau fühlt sich nicht mehr gesehen. Die sieht sich nur noch als Mutter, Hausfrau, Köchin. Das ist immer noch so, auch im 2025. Als zweites natürlich Fremdgehen. Ne? Auch meistens ist es eine Mitarbeiterin oder irgendwie eine andere Kollegin. Und als drittes ist es unter anderem auch eine andere sexuelle Gesinnung. Was auch dabei ist, natürlich häusliche Gewalt. Das sind auch immer wieder Gründe. Und ja, das sind eigentlich so die vier tragenden Säulen.
Und wahrscheinlich auch oft, dass schon jemand Neues mit im Spiel ist. Ne?
Absolut. Ne? Diese sogenannte Dreiecksbeziehung, wo ich immer sage, meistens ist es die dritte Person dann auch nicht, um halt die Menschen zu beruhigen, die ja natürlich sehr verzweifelt da sitzen und sagen, da ist auf einmal eine andere, die Next oder der Next, der dann die Kinder betreuen soll. Das ist natürlich ein Riesenthema für viele Menschen. Und da wird es dann holprig.
Können wir später nochmal intensiver drüber sprechen. Wann haben Sie denn das letzte Mal gedacht, wow, so eine Geschichte habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört?
Oh, da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ich habe so verrückte Geschichten schon gehört. Ein Knaller eigentlich. Ich hatte mal eine Mandantin, die kam zu mir und meinte so, ja, ich möchte das gar nicht erzählen. Ich bin depressiv. Und dachte ich, okay, das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ja, mein Mann, der hat mich mit einer Kamera aufgenommen. Und dachte ich, okay, ein bisschen spooky. Und dann kam, ja, der hat mich dabei gefilmt, wie mein kleiner Chihuahua mich eben sexuell befriedigt hat.
Das ist nicht Ihr Ernst, oder?
Das ist mein. Ich darf gar nicht lachen, ist natürlich eine ernste Sache. Aber das war natürlich für mich auch. Ich dachte so, gibt's doch jetzt gar nicht. Sie hatte natürlich Sorge davor, dass diese Videos zum Jugendamt gehen und ihr infolgedessen die Kinder weggenommen wurden.
Und? So.
Ich habe sie dann beraten. In der Tat ist sie nie wiedergekommen.
Oh.
Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, wie die Geschichte ausgegangen ist.
Vielleicht sind die beiden ja zusammengeblieben.
Wer weiß.
Mit dem Chihuahua. Ja. SWR1, Leute, mit der Familienrechtlerin Sandra Günther. Seit über 17 Jahren begleitet sie Menschen in Trennungs- und Scheidungssituationen und hat ein Buch geschrieben mit dem verheißungsvollen Titel Intelligent getrennt. Also scheinbar kann das auch gehen, da sprechen wir später noch intensiver drüber. Aber erstmal haben die Leute, die vor ihnen sitzen, vermutlich das Gefühl eines großen Scheiterns. Das, was sie sich vorgenommen haben, die Ehe zu führen, hat nicht geklappt. Ihnen ist immer ganz wichtig zu sagen, Trennung ist kein Versagen. Wieso ist es kein Versagen?
Trennung ist kein Versagen, weil zu einer Trennung sehr, sehr viel Kraft, Mut, Durchhaltevermögen gehört. Und man hat ja, wenn man bei mir am Tisch sitzt, auch schon eine ganze Strecke hinter sich gebracht. Und das ist ja auch ein Erfolg. Und wenn man es aus der Warte betrachtet, dann ist es eben kein Versagen mehr. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich die Leute auch emotional auffange. Und die meisten gehen auch wirklich hoffnungsvoll wieder aus dem Büro raus. Und das freut mich dann jedes Mal, wenn ich die damit erreichen konnte.
Rein statistisch waren Eheleute in Deutschland durchschnittlich 14,7 Jahre zusammen, bevor sie sich haben scheiden lassen. Was war die kürzeste Ehe, die sie je geschieden haben?
Ein Tag.
Ein Tag?
Ja, ein Tag. Allerdings ist das Problem ja dann, wenn die sich schon direkt nach der Hochzeit so gestritten hatten, weil derjenige war fremdgegangen, das ist bei der Hochzeitsfeier rausgekommen, dann war natürlich das ganze Ding kaputt.
Ich dachte gerade in der Hochzeitsnacht, dann okay.
Nee, und da war es eben so, dass das Trennungsjahr muss ja dann auch noch vollzogen werden. Das heißt, du kannst ja nicht dem Gericht sagen, so, wir machen das jetzt alles rückwirkend und heben das auf, sondern du musst trotzdem das Trennungsjahr abwarten, auch wenn du nur einen Tag lang miteinander verheiratet bist.
Das ist brutal, finde ich.
Ja, ist es auch.
Ja. Und die längste Ehe, die sie geschieden haben?
Oh, die lag schon deutlich über, die Frau war 80 und er war 77 und die waren verheiratet, seit die 20 waren, also kann man sich ausrechnen, hatten auch 3 Kinder, sie hat das ganze Elend jahrelang mitgemacht, wie sie sagt, und irgendwann wollte sie sich dann scheiden lassen. Allerdings ist es nicht zur Scheidung gekommen, warum wohl nicht? Er ist verstorben.
Okay, aber auf natürlichem Wege, hoffe ich jetzt mal für ihn.
Wege.
Okay, aber gehört auch Mut dazu, mit 80 zu sagen, ich lasse mich jetzt scheiden.
Absolut.
Gab es auch mal die Situation, dass Sie einen Mandanten oder eine Mandantin hatten, die gesagt haben, wir lassen uns scheiden und sich dann nochmal umentschieden haben?
Oh ja, das habe ich auch schon ganz, ganz häufig. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde das eher sympathisch, denn Gefühle kannst du ja nicht steuern. Ich hatte mit einem Ehepaar 2-mal vor Gericht gesessen in einer Scheidung. 2-mal haben die beiden sich angeguckt und haben gesagt, wir wollen doch nicht.
Aber dann hatten die schon 2-mal das Trennungsjahr hinter sich.
Ja, und der Richter war sehr befremdet. Also manche Richter gehen ja zum Lachen in den Keller, darf man ja gar nicht so sagen. Aber ich fand das wahnsinnig sympathisch.
Das finde ich auch, ja. Und hatten Sie umgekehrt auch mal die Situation, dass Sie selbst einem Mandanten oder einer Mandantin geraten haben? Vielleicht überlegen Sie sich es nochmal mit der Trennung?
Ja, absolut. Weil es kommt auch häufig vor, dass ich beide kennenlerne. Und wenn ich dann noch eine gewisse Energie oder Sympathie spüre, dann sage ich denen auch ganz klar, hey, versuchen Sie es vielleicht nochmal. Trennen Sie sich erstmal räumlich und gucken, wie sich das anfühlt. Gucken, ob Sie vielleicht eine Paartherapie machen wollen. Überlegen, was brauche ich von dem anderen? Und dann kann man immer noch gucken, ob man sich final scheiden lässt oder nicht. Ja, klar.
Also Sie sind auch quasi therapeutisch tätig noch.
Irgendwie schon.
Ein Stück weit. Fragen Sie Ihren Mandanten oder Ihre Mandantin auch, was er am Anfang an dem anderen gut gefunden hat? Oder ist es keine Frage, die Sie interessiert?
Mich interessieren ja so viele Dinge. Natürlich stelle ich diese Frage. Nicht bei allen, ne? Wenn es dann irgendwie passt. Aber natürlich sage ich, was war es, was Sie am Anfang so gereizt hat? Ist das Ihre große Liebe gewesen? Was war damals anders als jetzt? Natürlich. Und dann kommen die auch meistens ins Reden.
Okay. Und was sagen die dann?
Ja, es war das Charisma, es war die Art, wie er mich angesehen hat. Es war auch häufig der Wunsch danach, endlich verheiratet zu sein. Und dieses ganze Ding, Haus, Kind, Hund, Boot, however, einmal zu haben. Und dann aber zu merken, das alles klappt allalong überhaupt gar nicht.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Intelligent getrennt. Was verstehen Sie unter einer intelligenten Trennung?
Eine intelligente Trennung ist eine Trennung, wo die Menschen in der Lage dazu sind, ihre Emotionen im Griff zu halten, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, die Kinder nicht in diese Streitigkeiten mit einzubeziehen, sich nicht zu stalken, sich nicht anzuschreien, zu beleidigen, sich nicht zu beklauen und zu bekriegen. Das ist natürlich eine ganz hohe Herausforderung für die Betroffenen. Und deswegen ist es mir so wichtig, mit diesem intelligent getrennt zu zeigen, die und die Probleme kommen auf, die habe ich auch in meinem Buch aufgeschrieben, und so können mögliche Lösungswege sein. Ich habe ja auch mein Coaching-Programm intelligent getrennt gegründet, alles unter diesem Namen natürlich, wo ich auch Leute dahin coache, dass sie fit werden, zum Beispiel für den Weg ins Familiengericht, für Umgangsverfahren, für Sorgeverfahren, weil da ist auch sehr viel Strategie gefragt.
Und Sie sagen ja auch, es gibt Frauen, die haben noch nicht mal ein eigenes Konto, ne?
Ja, und das ist
ganz
gar nicht,
banale Sachen.
Ja, das ist auch gar nicht so selten. Ich konnte es irgendwie, als ich das erste Mal gehört habe, selber nicht glauben. Aber dann machen die Männer halt alles, was mit Finanzen zu tun hat. Und die Frau hat halt kein eigenes Konto. Deswegen sage ich immer, der erste Weg, bitte machen Sie sich ein eigenes Konto.
Wie oft erleben Sie es denn, dass die Leute eine intelligente Trennung hinkriegen oder vielleicht sogar eine einvernehmliche Trennung? Das ist ja der Optimalfall, ne?
Ja, absolut. Also ich sag mal so, von den gesamten, wenn wir es jetzt in Prozenten sagen, würde ich so sagen 35-40%. Also es ist nicht die Hälfte, es ist nicht mal die Hälfte. Am schwierigsten sind nicht die Leute, die vielleicht intellektuell nicht so ganz up to earth sind, sondern am schwierigsten sind oft die Leute, die wirklich sehr intellektuell sind. Und die haben im Zweifel schon alles aus dem Internet sich rausgezogen und versuchen sich an allen Ecken und Kanten das Leben schwer zu machen. Das ist dann schwierig, diese Leute einzufangen. Und da muss ich auch wirklich manchmal ganz klare Worte sprechen, damit man dann auch eine strategisch gute Schiene fahren kann.
Sie sagen oder schreiben in dem Buch, Sie hatten zum Beispiel eine Mandantin, die hat ihren Mann nur noch gefilmt und er sieht zu Hause.
Ja, ach, das war auch ein Fall. Also vor allem, man muss sich vorstellen, die hatten die Handys um den Hals hängen, an so einem Band jeder. Und die hatten drei Kinder. Und es ging um das Haus, also wie der klassische Film Rosenkrieg. Ne? Keiner wollte nun gehen. Und dann hat die mir dann gezeigt, wie sie den anderen halt filmt. Und die, während sie filmen, über die spielenden Kinder hinweggehen. Das Interessante war, die Kinder hat das gar nicht interessiert. Also sagt uns das ja, dass das eine völlig normale Situation für die Kinder war. Also eine sehr abgedrehte Situation war aber für die Kinder völlig normal, was natürlich nicht gut ist.
Das ist gruselig, ne?
Ja.
Sagen Sie in so einem Fall auch schon mal, ich kann das Mandat nicht annehmen, es geht nicht?
Nein, also das sage ich nur, wenn ich Mütter habe und leider sind es häufig die Mütter, die sagen, ich will, dass der Vater sein Kind nicht mehr sieht. Den Luxus habe ich mir mittlerweile erarbeitet, dass ich sage, ich helfe nicht dabei mit, dem Vater das Kind zu nehmen oder umgekehrt, weil die Kinder haben das Recht auf beide. 50-50 sind sie daran beteiligt. Also dann bitte, kann es ja so schlecht auch nicht sein. Und ich rede jetzt von den normalen Vätern. Aber jetzt in dem Fall, wo diese Handyfilmung war, habe ich dann auch ganz klar gesagt, so, wissen Sie was, zeigen Sie mir das gar nicht. Das ist jetzt auch gar nicht relevant, wer da wen irgendwie wann filmt und beleidigt. Ich möchte das einfach nicht mehr sehen.
Zumal das Schuldprinzip ja auch nicht mehr gilt. Ne?
Ganz
weil
genau.
Das ist völlig irrelevant letztlich,
ja,
für so eine Scheidung.
Ja.
Denken viele wahrscheinlich auch nicht, ne? Sondern die denken, es muss doch eine Rolle spielen, wer Schuld hat an der Trennung.
Ja, die sind dann auch immer enttäuscht. Die wollen dann natürlich vom Familienrichter erzählen, was alles gemacht wurde. Und ich sage denen vorher, hey, seit 1977 gilt das Zerrüttungsprinzip und nicht mehr das Verschuldensprinzip. Und deswegen sind Scheidungen, wenn man die runterbricht und es nicht um Unterhalt und so geht, die schnellste Scheidung, die lag bei 5 Minuten. Der Richter, der fragt, wann haben sie geheiratet, wann haben sie sich getrennt und wollen sie geschieden werden. Das war's.
Krass. Wir haben ja gesagt, wir haben im Vorfeld schon aufgerufen und Hörer gebeten, dass sie auch eigene Fragen stellen können und zugesichert, dass sie auch anonym bleiben können. Eine Frage hatten mehrere Hörer gestellt. Ich gebe die jetzt mal an Sie weiter. Wie finde ich überhaupt einen guten Scheidungsanwalt?
Oh, eine sehr gute Frage. Also, das allererste ist, man sollte sich im Internet schlau machen. Man sollte sich überlegen, möchte ich eine Frau oder fühle ich mich bei einem Mann besser aufgehoben? Das ist eine reine Geschmacksfrage. Ich höre tatsächlich sehr häufig, dass Leute sagen, ich habe das Foto gesehen ich fand das sympathisch von Ihnen, deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Man muss natürlich auch gucken, was hat der Anwalt, die Anwältin schon gemacht in ihrem Leben? Wie sieht die Vita vielleicht aus? Die eine oder andere Bewertung sich angucken ist auch nicht schlecht, aber nicht immer unbedingt das Maß der Dinge. Man sollte vielleicht schauen, dass der Anwalt auch relativ in der Nähe ist und nicht 500 Kilometer weiter. Und beim ersten Beratungsgespräch ganz doll auf sein Bauchgefühl hören. Man spürt, ob man sich mit einem Menschen verbinden kann oder eben nicht. Und das ist immer ganz wichtig. Ich sage auch immer zu den Leuten, hier ist nur eine Beratung. Wir müssen gar nichts zusammen machen. Horchen Sie in sich hinein. Wenn Sie meinen, das ist alles okay und stimmig, dann schreiben Sie mir eine E-Mail und dann legen wir los.
Was kostet dieses erste Beratungsgespräch?
Das kann ich Ihnen exakt sagen. 226,10 Euro brutto.
Okay, also bei zur uns. Not muss man das Geld dann abschreiben, ja, wenn man merkt, das ist der falsche Anwalt für mich oder die falsche Anwältin. Mit welchen Kosten muss ich denn im Laufe des Scheidungsprozesses noch rechnen?
Wenn wir jetzt von der reinen einvernehmlichen Scheidung ausgehen, dann richten sich die Anwaltskosten nach dem monatlichen Nettoeinkommen beider mal 3 oder du hast eine Vergütungsvereinbarung, was wir sehr häufig machen, da einigt man sich dann auf einen Betrag X. Und es kommt natürlich dann noch mit Antragseinreichung der Gerichtskostenvorschuss. Die Gerichtskosten sind per se die Hälfte, also werden von beiden zur Hälfte getragen. Und die Anwaltskosten, die werden natürlich von dem getragen, der den Anwalt beauftragt hat. Es sei denn, du hast eine Trennungsfolgevereinbarung gemacht, das machen wir auch sehr häufig, das hält die Kosten kleiner und da kann man dann reinschreiben, die Beteiligten einigen sich, das Scheidungsverfahren zur Hälfte zu übernehmen.
Weil wir hatten gerade eine Hörermail dazu, eine Frau, die genau das fragte. Sie hatte mit ihrem Mann einen gemeinsamen Anwalt, sie haben sich auch gut verstanden und er hat sich aber geweigert, die Hälfte der Anwaltskosten in Höhe von 1800 Euro zu tragen, weil er sagte, ich hatte ja keinen Anwalt, du hattest ja nur einen.
Ja, gemein. Ganz ehrlich, aber er muss es nicht, es sei denn, die Hörerin hat irgendwo vertraglich festgelegt, dass sie sich die Kosten teilen, dann kann sie das natürlich von ihm beanspruchen, andernfalls nicht.
Aber ich denke, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, wenn sie sich einen gemeinsamen Anwalt nehmen, dass man so eine Vereinbarung dann auch treffen muss.
Deswegen immer, wenn irgendwas vereinbart wird, bitte schriftlich, am besten dem Anwalt auch geben und wenn es ganz safe sein soll, dann muss man das auch notariell beglaubigen lassen.
Andere Hörer interessiert, ob es von diesem sogenannten Trennungsjahr Abweichungen geben kann. Also zum Beispiel, wenn der Mann gewalttätig wird oder so. Kann man das da verkürzen?
Leider nein. Das ist immer mein persönliches Anliegen, dass man das so macht. Ich hatte eine Frau, die ist wirklich von ihrem Mann so schlimm auf den Kopf geschlagen worden, dass die sehr, sehr lange wegen Hirnbluten im Krankenhaus lag. Die haben 5 gemeinsame Kinder gehabt. Und da hätte ich erwartet, dass man sagt, okay, wir machen hier die Scheidung schneller, aber selbst da, um das zu zeigen, musste das Trennungsjahr dann abgesessen werden und man kann dann tatsächlich erst den Scheidungsantrag einreichen, wenn die Trennung ein Jahr gedauert hat.
Und Trennung heißt, dass man quasi kein gemeinsames Bett mehr hat und irgendwie nicht mehr an einem Tisch sitzt?
Genau, also Trennung von Tisch und Bett, schon mal ganz klar. Die kann auch innerhalb des ehelichen Hauses erfolgen. Man darf nur nicht mehr zusammen wirtschaften. Streng genommen darfst du noch nicht mal für den anderen eine Tüte Milch kaufen. Ne?
Aber es ist natürlich schwierig, dann nachzuweisen. Ne?
So sieht's aus.
Wenn der andere dann nach einem Jahr sich anders überlegt hat und gesagt, nö, aber wir haben doch noch zusammen gelebt.
Ja, das habe ich auch schon sehr häufig erlebt. Ich hatte sogar mal einen Fall, da hat die Frau, die wollte sich nicht trennen und auch nicht scheiden lassen, hatte irgendwie Zugriff auf sein Handy bekommen und hat von dem Handy von ihm an ihre Handynummer geschrieben, danke für die heißen Nächte, schön, dass wir wieder zusammen sind. Also quasi, sie hat das dann vorgelegt im Gerichtsverfahren, ich war auch völlig baff, meinte so, hier, da sieht man aber, dass wir durchaus noch miteinander sexuellen Verkehr hatten und dass wir es wieder anbahnen. Und da hat der Richter gesagt, ja, dann können wir leider an diesem Punkt nicht scheiden.
Und später wurde nachgewiesen, dass sie sich selbst geschrieben hatte.
Nein, das hat gar keinen. Sie hat mir das im Vertrauen dann erzählt.
Ach, es war Ihre Mandantin?
Ja, es war meine Mandantin.
Oh Gott. Das ist ja schrecklich. Mhm,
ja, sie ist jetzt geschieden. Ich habe auch irgendwann gesagt, Mensch, jetzt bitte, es hat doch keinen Sinn. Was wollen Sie ihn denn zwingen? Er will doch nicht mehr. Und irgendwann hat sie es dann auch verstanden. Aber sie wollte ihm eins drücken. Sie wollte nicht geschieden werden an diesem Tag und so schnell.
Also ich glaube, mir fehlt da echt die Fantasie. Ja. Auf solche Ideen käme ich gar nicht irgendwie. Aber gut. Eine weitere Hörerinnenfrage: Muss immer der ausziehen, der sagt, ich trenne mich?
Nein, absolut nicht. Also es kann auch umgekehrt sein. Es kommt auch darauf an, was ist mit den Kindern. Es gibt das Nestmodell, wo dann beide wechselseitig immer mal wieder in die Ehewohnung zurückkehren. Also derjenige, der die Trennung ausspricht, der kann auch da bleiben. Das ist halt nur eine Frage, wie kommuniziere ich es und wie einigt man sich. Und wenn du dich gar nicht einigen kannst, dann kann man natürlich auch mit einem Wohnungszuweisungsverfahren arbeiten. Sprich, dann wird halt einer gegangen. Ist aber an diverse Voraussetzungen geknüpft.
Okay, okay. Also meistens passiert es nicht, sondern derjenige geht vorher freiwillig.
Genau.
Auch eine spannende Hörerinnenfrage. Ich war zu Hause bei den Kindern. Er hat das Geld verdient. Wenn ich jetzt gehe, wer zahlt dann ab morgen für mich? Also bis es eine Trennungsvereinbarung gibt und der Unterhalt geregelt ist.
Ja, also als allererstes ist es mal so, dass das Kindergeld auf das Konto geht, wo die Kinder leben. Ne? Wenn sie jetzt auszieht und sie hat ein eigenes Konto, sollte sie bei der Kindergeldkasse anrufen und sagen, so ab sofort geht das Geld auf mein Konto. Dann hat sie natürlich Anspruch auf Kindesunterhalt von dem Vater. Bis der berechnet ist, in der Tat, ist einige Zeit ins Land gegangen. Man kann aber im Wege des schnellen Verfahrens, das nennt sich einstweiliges Anordnungsverfahren, kurzfristig Geld innerhalb von 3-4 Wochen bekommen, indem man das beansprucht bei Gericht. Ne? Wenn alle Stricke reißen, gibt es halt immer noch die öffentlichen Stellen, wo man die Gelder beantragen kann. Man kann Unterhaltsvorschuss bei der Unterhaltsvorschusskasse beantragen, aufstockend beim Jobcenter Geld beantragen. Viele haben auch ein kleines Sparvermögen. Dann sage ich immer, hey, gehen Sie erstmal daran und sehen, dass Sie Ihr Schiffchen ins Trockene gehen. Hier wird niemand in Deutschland dastehen und für die Kinder nichts zu essen haben, sag ich mal so, wenn alles normal läuft.
Okay, man muss es halt nur wissen. Ne? Mhm. Wenn Kinder im Spiel sind, dann ist es ja ganz besonders wichtig, dass sie zu ihrem Recht kommen. In der Regel gibt es nach der Scheidung, wenn die Eltern verheiratet waren, das gemeinsame Sorgerecht. Das heißt, über was für Dinge das Kind betreffen, müssen sich die Eltern einigen.
In der Regel betrifft es das Umgangsrecht. Das ist ja ein völlig anderes Haus. Ne? Wenn du gemeinsam in die Ehe ein Kind gebärst, dann hast du die hälftige elterliche Sorge per se. Was aber meistens tricky ist, ist, wer sieht das Kind wann, wie lange und wer darf dabei sein. Da wird auch sehr oft darüber gestritten, ob jetzt die Großmutter väterlicherseits das Kind überhaupt sehen darf. Ne? Oder wer das Kind von der Kita abholen darf. Ob die Next, also die Neue, das Kind von der Kita abholen darf. Wie schnell man überhaupt einen neuen Partner dem Kind vorführen darf. Wer darf mit dem Kind im Urlaub? Was ist jetzt mit Weihnachten? Also tausend Sachen. Wer gibt dem Kind, gebe ich dem Kleidung mit? Oder mache ich das nicht, weil ich sage, der Vater zahlt keinen Unterhalt und deswegen gebe ich dem Kind jetzt keine Kleidung mit, weil dann soll der wenigstens die Kleidung bezahlen. Also das ist Macht ausüben ohne Ende. Und da muss ich leider auch sagen, da sind die Väter sehr, sehr oft diejenigen, die schlechter dabei wegkommen.
Das hat ein Hörer nämlich geschrieben, der schon seit 18 Jahren versucht, sich zu trennen. Oder 12 Jahre hat er geschrieben. Und er sagt, der Mann ist immer der Arsch. Das Familienrecht in Deutschland ist, geht zu Lasten der Väter, ist es so.
Ich erlebe es tatsächlich immer noch sehr, sehr häufig, dass die Männer einfach die schwierigere Position haben. Männer leiden auch ganz anders. Männer haben auch ganz andere familienrechtliche Probleme als Frauen.
Nämlich?
Und die, zum Beispiel, es fängt an bei Zahlungen. Ne, die arbeiten dann, haben ihre vielleicht in Anführungsstrichen okayes Einkommen von 2,9 netto, haben 3 Kinder. So, dann haben die wahrscheinlich noch die Rate fürs Haus am Hals, müssen den monatlichen Kindesunterhalt bezahlen, den Rest noch Trennungsunterhalt und dann bleibt ihnen Selbstbehalt von 1.600 Euro und davon müssen sie dann zusehen, müssen sich noch eine zweite Wohnung mieten. Und jetzt kommt's, was ich immer so schlimm finde dann, und das sage ich jetzt auch ganz klar, dann dürfen sie die Kinder noch nicht mal sehen. Oder es ist nur problematisch, immer ist das Kind krank oder man ist verabredet.
Wobei es gibt doch gemeinsames Sorgerecht. Das ist doch das, was üblich ist, oder?
Absolut, aber das Sorgerecht hat ja mit dem Umgangsrecht nichts zu tun. Das sind ja zwei völlig verschiedene rechtliche Situationen.
Aber auch bei Umgangsrecht ist doch die Norm, dass beide das Kind gleichermaßen sehen dürfen.
Absolut, aber wenn du da auf der einen Seite eine Mutter hast, die so emotional verletzt ist, weil er jetzt vielleicht eine neue Freundin hat und sagt, so, du kriegst die Kinder jetzt aber nicht, dann geht das alles nicht so schnell. Dann muss der erstmal zum Jugendamt gehen. Dann, wenn das dann nicht klappt, muss er zum Familiengericht. Dann werden die Kinder angehört. Dann kommt ein Verfahrensbeistand. Im Worst Case kommt am besten noch ein Sachverständiger. Dann dauert das noch mal ein paar Monate. Dann will man zwischenzeitlich sagen, okay, der sieht jetzt aber die Kinder, damit die sich nicht entfremden. Dann sind die Kinder auf einmal krank. Oder however. Also es ist nicht so einfach. Natürlich, die Familiengerichte sind bemüht, ne? Weil die Väterrechte wurden gestärkt. Ja, trotz allem ist es häufig in der Praxis noch sehr, sehr schwierig für Männer. Die müssen sehr häufig betteln und ihr Verhalten so angleichen, dass es der Mutter irgendwie passt.
Es gibt ja auch dieses Wechselmodell, ne? Also das ist, wenn sich Paare einig sind, dass die Kinder quasi bei beiden gleichermaßen leben. Also das ist nicht dieses klassische, das Kind lebt bei der Mutter und alle zwei Wochen ist es am Wochenende beim Vater, sondern es wird wirklich gleichberechtigt, lebt es in zwei verschiedenen Wohnungen. Das klingt ja erstmal deutlich besser für das Kind, oder? Wie sehen Sie das?
Ich sehe das gespalten, weil wenn ich an mich selber denke und ich wüsste, ich muss jede Woche wieder in einen anderen Haushalt, fände ich das als Erwachsene schon anstrengend. Ich kann mir vorstellen, dass für das ein oder andere Kind das auch schwierig ist. Ich sage aber immer zu den Leuten, ihr müsst wissen, wie eure Kinder ticken. Wenn ihr schön nah beieinander lebt, wenn eure Kommunikation stimmt, wenn Kita, Schule, alles in der Nähe ist, why not? Ne? Man muss aufs Kind schauen. Wenn man aber merkt, das Kind reagiert, nässt wieder ein, die Noten werden schlechter, weint, klammert, dann sollte man schauen, ob das das richtige Lebensmodell ist. Aber trotz allem, ich finde das Wechselmodell schon gut, weil dann haben natürlich beide Eltern 50-50 das Kind und die Kinder haben auch die Möglichkeit 50-50. Viele Kinder sagen in Anhörungen sogar, also ich möchte den Papa und die Mama zur gleichen Zeit und so lange, also gleichmäßig sehen. Das sagen auch viele und dann ist das auch völlig okay.
Über das Umgangsrecht haben wir schon gesprochen. Gerade gab es noch eine Hörermail ins Studio. Könnte Frau Günther noch mal kurz das eben angesprochene Nestmodell erläutern?
Ja, also das Nestmodell bedeutet, dass die Kinder in dem ehelichen Lebensraum bleiben. Sprich, nehmen wir mal ein Haus, das Ehehaus, und die Eltern nehmen sich jeweils getrennte Wohnungen. Und eine Woche ist halt beispielsweise der Vater in seiner Wohnung und die Frau, die Kindesmutter, in dem ehelichen Haus. Und dann wird gewechselt. Das heißt also, die Kinder, die bleiben anders als beim Wechselmodell immer an einem Ort, was ich schön finde für die Kinder.
Das bedeutet, man braucht drei Wohnungen, das ist richtig teuer.
Das ist richtig teuer, ganz genau. Es gibt auch Leute, die habe ich auch, die haben eine Wohnung, ne? Aber das ist natürlich auch auf lange Sicht kannst du sowas nicht leben. Man muss einfach da einen klaren Schnitt machen, um auch wieder frei zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Was nützt dir das, wenn du da in so einer komischen Situation jahrelang lebst? Man möchte ja auch mal wieder nach vorne schauen. Und ich sag mal so, wenn die Eltern emotional gut klarkommen, dann kommen die Kinder auch klar. Ne? Das muss man auch mal sagen. Also irgendwann werden Kinder das auch verstehen. Und je einfacher du es als Erwachsener für ein Kind machst, desto einfacher ist es für das Kind.
Wir haben hier noch eine Mail einer Hörerin, die schreibt, meine Kinder sind zu klein, um mit ihrem alkoholkranken Vater am Wochenende oder im Urlaub alleine zu sein. Ich möchte sie beschützen und für sie da sein. Soll ich deswegen mit der Trennung besser warten, bis sie alt genug sind, um anzurufen oder selbstständig zu gehen, wenn die Situation bei ihrem Vater zu schwierig sein sollte? Harte Situation, finde ich.
Ja, ganz, ganz schrecklich und sehr belastend für die Frau. Ich würde dir trotzdem raten, ich sage jetzt mal du zu der Hörerin, dass du dich trennst, weil du musst dich in Sicherheit bringen und damit auch deine Kinder in Sicherheit bringen. Die müssen zur Ruhe kommen und es ist nicht schön, mit einem alkoholkranken Vater unter einem Dach zu leben. Und wenn du dann Angst davor hast, dass er alleine mit den Kindern Umgang hat, dann kann ich dir sagen, ich kenne jetzt zwar euren Fall nicht in Gänze, aber es gibt auch begleiteten Umgang. Heißt, wenn er nicht in der Lage ist, aufgrund seiner Alkoholerkrankung die Kinder alleine zu betreuen und das Kindeswohl gefährdet ist, dann soll er erstmal ganz entspannt beantragen, einen Umgang zu machen. Und dann kann man im Rahmen eines Verfahrens ja klären, ob er das alleine schaffen kann oder ob eine dritte objektive Person mitgeht. Also ich würde dir aber dringend raten, da die Reißleine zu ziehen.
Erleben Sie es denn auch außerhalb einer solchen Konstellation mit Alkohol oft, dass der einzige Grund, warum Paare noch über Jahre zusammenbleiben, die gemeinsamen Kinder sind?
Ja, ganz, ganz häufig. Ich erlebe das auch, dass Leute bei mir sitzen, wenn die Kinder dann so 19, 20, 25 sind und sagen, wir haben so lange gewartet und jetzt lassen wir uns scheiden, weil es nicht mehr geht. Wenn die Kinder noch klein sind, ist es ja meistens dieses Argument, wir wollen als Eltern noch da sein und einer zumindest, ne, während einer emotional schon längst weg ist. Ich würde es keinem raten, ganz ehrlich, weil wir leben alle nur einmal. So, und dann möchtest du vielleicht 10, 15 Jahre in einer Situation verharren, die dich kaputt macht. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Du leidest ja jeden Tag. Muss man sich das geben? Nein, sollte man nicht.
Ja, bei manchen, die leiden vielleicht nicht, aber es ist einfach langweilig, die Beziehung oder wie auch immer. Ne?
Ja, aber das einer leidet schon. Einer ist meistens derjenige, der mehr leidet. Und da geht es ja dann auch um Zärtlichkeiten, um Fremdgehen, um Sachen aushalten, um getrennte Zimmer, in denen die schlafen, um Probleme, was die Erziehung anbelangt. Das geht ja über alles. Und deswegen denke ich dann besser alleine in einer kleinen Wohnung meinetwegen, Tür abschließen und tschüss.
Geld ist vermutlich auch ein Grund, warum viele zusammenbleiben. Weil gerade wenn Frauen gar nicht oder nur in Teilzeit gearbeitet haben, sie glauben, ich kann es mir gar nicht leisten, mich zu trennen. Oder auch der Partner das suggeriert. Passiert es denn oft, dass Frauen bei Ihnen sitzen und sagen, ich würde ja gerne, ich glaube, ich packe das aber finanziell nicht?
Ja, absolut. Viele sitzen auch bei mir und fragen mich auch, was soll ich jetzt machen? Wie gehe ich den besten Weg? Und dann versuche ich immer mit jedem Einzelnen halt eine Lösung zu erarbeiten, die für die machbar sind. Und ganz wichtig ist, dass man die, also ich hole die Menschen immer da ab, wo sie gerade stehen. Es nützt gar nicht, wenn ich ihnen sage, sie machen jetzt das, das, das und das. Wenn die Frau aber noch gar nicht an dem Punkt ist, überhaupt was zu machen, dann braucht die vielleicht erstmal ein Gespräch. Wichtig ist, dass man vorbereitet, dass man wirklich guckt, eigenes Konto, hatte ich schon gesagt, dass man Gehaltsabrechnung des anderen sichert, damit ich als Anwalt dann schon weiß, ah, okay, da ist was zu holen, das machen wir. Oder ich sage denen, gehen Sie zum Jobcenter, sichern erstmal Ihren Anspruch und suchen sich eine Wohnung, damit Sie erstmal ausgezogen sind. Ne? Aber klar, viele haben diese Sorgen, dass sie Angst haben, dass es anders nicht läuft.
Aber es gibt auch Prozesskostenhilfe, wenn es nicht anders geht zum Beispiel.
Ja, genau. Also wenn du wenig verdienst oder ALG II oder Bürgergeld bekommst, dann hast du den Anspruch auf Beratungshilfe. Dann kostet auch das Gespräch nicht 226 Euro natürlich. Und auch auf Prozesskostenhilfe. Ich mache das bei uns in der Kanzlei so, dass ich die Formulare dann aushändige, denen kurz erkläre, wie es geht. Dann schicken die zurück und dann gibt es für die Prozesskostenhilfe und dann haben die mit dem Geld schon mal nichts zu tun.
Wie oft wird nicht nur um Geld gestritten, sondern auch um so Sachen, keine Ahnung, wer bekommt die Vase von Tante Erna?
auch gar nicht so selten. Das ist ja immer so, wir Menschen haben ja auch immaterielle Werte, an denen wir hängen. Ich hatte mal einen Fall, die hatten wirklich mehrere Wohnungen und wir haben versucht, mit einem Anwalt zu viert das auseinanderzusetzen. Ne? Und das war auch alles geklärt. Gescheitert ist das Ganze dann bei mir im Büro, der Anwalt war auch da, an einem kleinen Engel tatsächlich.
Der hat Engel ausgerechnet.
Ja, aus Glas. Der hat, glaube ich, 35 Euro oder so gekostet. Und dann ist das so eskaliert, dass er am Ende sagte, und jetzt will ich die Brüste, die ich dir bezahlt habe, zurückhaben. Und ich werde das jetzt einklagen. Und damit war unsere Einigung hin.
SWR1, Leute, mit der Familienrechtlerin und Autorin des Buches Intelligent getrennt, Sandra Günther. Wie oft erleben Sie es, dass Frauen vor Ihnen sitzen, die Gewalterfahrungen in einer Beziehung machen? Dazu gehört auch psychische Gewalt und die sich trotzdem ungemein schwer damit tun zu gehen.
Das erlebe ich auch sehr, sehr häufig. Meistens sind das Frauen, die in eine emotionale Abhängigkeit geraten sind. Man hat ja Muster als Mensch und auch seine Erfahrung und seine Erziehung genossen. Und häufig ist es so, dass es auch bereits schon in der frühen Kindheit, Jugend auch Probleme gab, dass die immer wieder dieselben Partner angezogen haben. Ich kann diesen Frauen dann natürlich nur dazu anraten, sich zu trennen, aber die brauchen oft wirklich mehrere Wochen, Monate, wenn auch Jahre, dass die dann zurückkommen. Man muss einen Unterschied machen zwischen der körperlich erlebten Gewalt, wie Schläge, Tritte in den Bauch, und psychischer Gewalt. Wenn dich jemand immer niedermacht, abwertet, dich beleidigt, bedroht. Das ist ein Unterschied insofern, als dass es natürlich vor Gericht kaum beweisbar ist, ne? Weil das passiert hinter verschlossenen Türen. Ich sag dann immer, ihr müsst euch auf euch fokussieren. Es interessiert gar nicht, wer was wie wann gesagt hat. Weil wir werden jetzt hier nicht ermitteln, wer ist jetzt der Schuldige. Das macht auch kein Familiengericht, ne? Die Eheprobleme aufarbeiten, das ist auch nicht deren Expertise. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass man bei psychischer Gewalt sich Hilfe sucht, an sich arbeitet, nur an sich, und irgendwann außen vor liest, was der andere gesagt, getan oder sonst wie gemacht hat, weil sonst kommst du aus diesem Kreislauf ja gar nicht raus.
Sie haben mit der Therapeutin Ruth Marquardt ein Buch über toxische Beziehungen geschrieben, Wenn Liebe toxisch wird. War das die Tatsache, dass Sie das so oft bei Ihren Mandanten oder Mandantinnen erlebt haben, dass Sie gesagt haben, da möchte ich was dazu machen?
Ja, absolut. Die Ruth und ich, wir haben das ja sehr gut ergänzt. Ich habe das Juristische gemacht in dem Buch und sie halt das Therapeutische. Und deswegen ist es wirklich, das Buch ist wirklich ein Wegweiser für alle, die es betrifft. Sollte eigentlich jeder im Schrank haben, weil jeder kennt irgendjemanden, der Gewalt in seiner Partnerschaft erlebt hat.
Woran erkenne ich denn, dass eine Beziehung toxisch ist? Was gibt es denn da für Merkmale? Oder sagen wir es mal so, wenn ich am Anfang einer Beziehung stehe und frisch verliebt bin, gibt es da schon Warnzeichen, bei denen ich skeptisch werden sollte und sage, besser nicht auf die Beziehung einlassen?
Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es das in der Regel auch.
Das ist aber schade.
Ja, das ist sehr desillusionierend. Aber das, man sagt ja dieser Begriff Lovebombing, ne? Wenn jemand wirklich so total auf dich geht und Geschenke und dir das Blaue vom Himmel verspricht und du denkst so, wow, das ist er jetzt, und er vermeintlich alles an dir versteht, dann sollte man vorsichtig sein. Auch jemand, der dir jeden Tag 30 Nachrichten schickt. Das ist natürlich, wenn du verliebt bist, toll. Und du denkst dir, wow, da ist jemand, der will mich immer. Aber das kann sich ganz schnell wenden in Kontrollzwang, in Macht ausüben. Das sind Dinge, die dann sehr schnell in eine schwierige Richtung abdriften können. Da muss man aufpassen. Wenn es einem in der Beziehung mehr schlecht geht als gut, wenn die Mundwinkel eher nach unten hängen als nach oben, dann kann man in der Regel sagen, läuft irgendwas nicht richtig.
Und Sie sagen, dass man würde ja denken, dass eher schwächere Frauen in so eine Opfersituation reinkommen. Aber Sie sagen, dass es durchaus auch intelligenten und sehr starken Frauen passiert und dass gerade Status und Intelligenz toxisch tickende Männer anziehen.
Ja, weil das hat auch nicht unbedingt was mit dem Intellekt zu tun. Das hat einfach mit dieser emotionalen Abhängigkeit zu tun. Die Ruth hat es ja gut beschrieben in dem Buch. Das sind ja bestimmte Hirnareale, die durch Leid, aber zugleich Glückshormone, also das müsste man nochmal nachlesen, ich bin ja keine Therapeutin. Auf jeden Fall wird da ein bestimmtes Areal angesprochen und dann geraten Menschen in diese emotionale Abhängigkeit und da kommen die sehr schwer los. Ich kann von mir sagen, auch ich war mal in so einer Situation, 10 Monate lang, wo ich in so eine Abhängigkeit geraten bin. Und ich bin ja eine starke Frau, ich weiß ja auch theoretisch, wie es geht, ne? Ich hatte nur Probleme, das praktisch umzusetzen, weil ich diesem Mann so verfallen war. Das war mehr so psychische Gewalt auch, ne? Der hat immer gesagt, oh, ja, du Staranwältin und du kannst doch nichts. Und immer mich so abgewertet, aber zugleich war halt die sexuelle Ebene sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Und dadurch war es so schwierig, auch für mich einen Abstand zu gewinnen. Also ich kann nur jedem raten, wenn du merkst bei dir, dass sowas passiert, Beine in die Hand nehmen und laufen, weil das ist nicht gesund.
Wir haben eine Hörerzuschrift, die sagt, ich finde es schlimm, dass implizit unterstellt wird, dass nur Männer psychische Gewalt ausüben in Beziehungen. Ich habe psychische Gewalt durch meine Ex-Frau 12 Jahre erfahren und es hört auch 10 Jahre nach der Scheidung nicht auf. Also können auch Frauen in Beziehungen toxisch sein.
Absolut, absolut. Und ich würde das auch niemals unterschreiben, dass es nur die Männer sind, ne? Also wer mich kennt, auch von Instagram, der weiß, dass ich das immer sehr klarstelle. Und natürlich machen Frauen das auch, und zwar ganz gezielt. Und die machen es viel mehr auf psychischer Ebene, weil das Kräfteverhältnis zwischen Mann und Frau ist ja nun mal häufig ein anderes. Das heißt, körperliche Gewalt ist weniger ein Thema, aber emotionale Gewalt, das ist auch ein Riesenthema und das geht natürlich auch von Frauen aus.
Gaslighting ist da ein wichtiger Begriff, von dem ich denke, dass der ein oder andere nicht genau weiß, was das ist. Was ist das?
Das bedeutet, dass derjenige, ich nenne ihn jetzt mal den Täter, dass der dem Opfer suggeriert, hey, es ist eine Wahrheit, die aber gar keine Wahrheit ist. Somit, angenommen jetzt jemand weiß, der andere geht fremd und dann sagt der Ehepartner, stimmt doch gar nicht, du weißt es doch. Ja, aber ich habe es doch hier gesehen, ich habe doch die Bilder hier. Nein, da irrst du dich. Also immer so mit dem Irrtum spielen, ne, mit dem Irrglaube, das macht ein Opfer irgendwann wahnsinnig, weil es ja weiß, ich habe das und das gesehen, aber er sagt, er sagt, es ist ganz anders und das macht dich auf Dauer total mürbe und verrückt.
Weil man sich dann selber nicht mehr traut,
genau,
in der eigenen Wahrnehmung. Lassen Sie uns nochmal auf Ihren Job zurückkommen. Wenn Sie Männern oder Frauen, in der Regel sind es ja doch, glaube ich, mal Frauen, die dann zu Ihnen kommen, in toxischen Beziehungen leben, aus diesen toxischen Beziehungen raushelfen. Gerade wenn da Gewalt, also auch körperliche Gewalt im Spiel ist. Bringen Sie sich ja auch ins Visier von deren Partner. Werden Sie da auch mal bedroht?
Ja, das ist sogar gar nicht so selten vorgekommen. Mir wurden mal die Reifen zerstochen, 2 Stück vor der Kanzlei. Mir wurde das Auto zerkratzt. Ich habe auch schon Anrufe bekommen, so, also, wir hauen dir die Visage ein. Klar, natürlich passiert sowas, zwar nicht jeden Tag und auch zum Glück nicht jeden Monat, aber sowas passiert und man muss natürlich immer wissen, potenziell auf der anderen Seite sitzt dein Gegner, ne? Deswegen versuche ich immer in familienrechtlichen Situationen, auch im Saal, eine Atmosphäre zu schaffen, die nicht so sehr aggressiv ist. Denn damit ist den Leuten auch gar nicht geholfen. Wir sind nicht bei Matlock. Ne? Es geht hier um Schicksale, um Einzelschicksale. Und da muss man auch als Familienrechtler gucken, wie hole ich die vielleicht auch zusammen ins Boot. Also ich möchte nicht so Hass schüren. Ich glaube, das bringt auch niemandem was.
Bekommen Sie denn manchmal später, nachdem der ganze Scheidungsprozess eine Zeit zurückliegt, noch Rückmeldungen von Mandanten oder Mandantinnen, die sagen, ich habe es nie für möglich gehalten, aber jetzt geht es mir wirklich besser?
Ganz, ganz häufig. Die meisten, die sagen mir schon währenddessen, wie froh sie sind, dass wir das zusammen machen. Und nach dem Scheidungstermin sind die total happy. Viele umarmen mich auch. Und ich finde das auch schön. Ich bin auch so lebensnah, dass ich so denke, so hey, klar, warum sollen die einen jetzt nicht umarmen? Das ist ein großer Meilenstein in dem ihrem Leben gewesen. Und häufig ist es auch so, ich bin auch schon zu Hochzeiten eingeladen worden, wenn die danach wieder geheiratet haben. Und also das ist für mich immer so ein Zeichen, dass ich dann irgendwas richtig mache.
Gibt es außer dem Satz, Trennung ist kein Versagen, noch etwas, was Sie Menschen, die sich in unglücklichen Paarbeziehungen oder Trennungssituationen befinden, mit auf den Weg geben wollen?
Auf jeden Fall. Und zwar den Satz, es geht immer irgendwie weiter. Es gibt für jedes Problem mindestens eine Lösung. Und man muss keine Angst haben. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ne? Ich kenne das selber mit der Angst vor vielen Situationen. Und man darf das nicht zulassen. Es geht weiter, man bekommt Hilfen. Und ich sage jedem da draußen, ihr werdet wieder glücklich sein können. Das verspreche ich.
Das ist ein gutes Schlusswort. Sandra Günther, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Am Ende gibt es immer noch ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Ich greife mal in meine Tasche. Ich dachte, ich schenke Ihnen etwas, das zeigt, dass es die wahre Liebe eben doch gibt, zumindest im Roman. Und schenke Ihnen einen, wie ich finde, ja, vielleicht den schönsten Liebesroman dieses Jahres von Takis Würger für Polina.
Oh.
Viel Spaß beim Lesen.
Das ist aber lieb.
Und
vielen
verzaubern
Dank.
Lassen.
Ach,
und
was toll.
Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke, dass ich hier sein durfte.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.